Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Machen wir uns nichts vor, und das meine ich jetzt durchaus auf mich selbst gemünzt, auf jemanden, der beim Radio arbeitet, machen wir uns also nichts vor. Herkömmliche Medien, die werden immer unwichtiger für junge Musiker und Musikerinnen, die ein Publikum finden wollen. Die Bedeutung von Print und Radio nimmt ab. Was zählt, ist das Internet. Da gibt es viele Möglichkeiten, auch ohne großes Budget eine Karriere aufzubauen. Aber welche ist die richtige für mein Projekt? Welche Möglichkeit? Über solche Themen diskutieren in dieser Woche die unabhängige Musikindustrie in New York auf der A2IM Indie Week. A2IM steht für American Association for Independent Music. Es ist das weltgrößte Branchentreffen. Und aus der Tonart-Redaktion, da haben wir Christoph Reimann hingeschickt. Hallo Christoph.
Hallo.
Streaming, das ist das große Thema auf dieser Konferenz. Darüber haben wir schon vor einigen Tagen gesprochen. Wenn es jetzt um den Künstleraufbau geht, spielt da auch Streaming diese große, überragende Rolle?
Ja, also da, wo ein junges Publikum erreicht werden soll, da auf jeden Fall. Denn diese jungen Leute, die sind ja im Internet unterwegs. Und es sind nun mal eher die 14-Jährigen, die die Musikwelt bewegen und nicht so sehr die 40-Jährigen. Also guckt die Branche auch besonders auf dieses junge Publikum hier. Aber Teenager, die haben ja nicht so viel Geld, die streamen ihre Musik dann nicht unbedingt da, wo sie ein Abo abschließen müssen, sondern da, wo sie es sowieso den ganzen Tag rumtreiben, also auf YouTube.
Aber auf YouTube, da gibt es ja zig Millionen Videos, junge Künstlerinnen und Künstler ohne Vertrag, also Leute, die für sie arbeiten, haben da doch kaum eine Chance, oder?
Ja, aber was diese jungen Künstlerinnen und Künstler gemacht haben, die haben sich an YouTube gewandt und gesagt, wie wichtig das wäre, da gut abgebildet zu werden. Und das hat dann auch wirklich etwas bewegt. Das hat nämlich zu einer neuen Form von Labels geführt. Aus YouTube-Channels sind YouTube-Labels geworden. Das hat mir Sarah Starm erzählt. Sie betreibt in den Niederlanden die Firma Set the Tone, die eben solche YouTube-Labels berät.
Wir erleben gerade, wie einzelne Promo-Plattformen zu Musiklabels werden. Die Strukturen sind oft sehr einfach. Die Deals sind oft 50-50-Deals, also ehrliche Deals. Meistens geht es nur um einzelne Songs. Das ist vor allem für junge Musikerinnen und Musiker interessant, die einen Vertrag über zwei Singles abschließen und dann weiterziehen zu Major-Labels oder zu größeren Projekten.
Sagt Sarah Starm von Set the Tone. YouTube-Labels können also Starthilfe geben, aber wie machen die das genau? Auch die müssen ja eine Aufmerksamkeit schaffen.
Genau, und da kommt dann so eine Gruppe von Nutzerinnen und Nutzern ins Spiel, die gerade besonders erfolgreich ist auf YouTube.
Was man oft sieht, YouTube-Labels bieten ihre Musik Influencern an. Viele von denen verwenden nämlich Songs als Hintergrundmusik für ihre Videos. Dadurch verbreitet sich die Musik großflächig auf der gesamten Plattform. Wir analysieren das und sehen dann zum Beispiel, dass die Musik über Shazam gesucht wird oder bei Bezahl-Streaming-Diensten wie Spotify oder Apple. Manchmal wird sogar nach physischen Produkten gesucht.
Genau, und im nächsten Schritt würde man dann eben versuchen, diese Musik bei diesen Diensten dann unterzubringen.
Das klingt ja nach einem ganz neuen Geschäftszweig. Also man verlässt also den alten Markt beziehungsweise macht an dem vorbei die Geschäfte.
Genau, also es sind schon neue Geschäftsbeziehungen, die da aufgebaut werden. Geschäftsbeziehungen, bei denen so diese alten Gatekeeper, also vorrangig Journalisten, die mal darüber entschieden haben, ja, was denn jetzt überhaupt qualitativ gut oder schlecht ist, wo die dann erstmal nichts mehr zu melden haben. Aber das ist so bei diesen YouTube-Labels, dass wirklich alles auf derselben Plattform passiert.
YouTube-Labels pflegen oft enge Beziehungen mit Influencern. Sie telefonieren oder treffen sich zum Beispiel mit Gaming-Influencern oder Make-up-Influencern. Auch ich als Musikmanagerin arbeite mit einer Community zusammen. Das unterscheidet sich aber nicht besonders von traditioneller Pressearbeit. Früher hat man versucht, Beziehungen zu Radiomoderatoren aufzubauen, zu Leuten vom Fernsehen, von Printmedien oder Blogs. Heute macht man das eben mit Influencern.
Ich als Musikjournalist bin mir da nicht so ganz sicher, ob das dasselbe ist. Also ob die Arbeit mit Journalisten wirklich so gleichzusetzen ist mit der Arbeit von Influencern.
Ja, das hat mich auch stutzig gemacht, was sie da gesagt hat. Denn Journalisten, die arbeiten ja normalerweise in einem redaktionellen Kontext. Also da gibt es ja Regeln, da gibt es einen Kodex, da gibt es ein geschultes Bewusstsein, wie viel Nähe zu PR-Menschen okay ist. Influencer dagegen, die arbeiten nicht unbedingt nach einem bestimmten Regelwerk. Die sind ja zuletzt sogar eher dafür kritisiert worden, sich kaufen zu lassen, gerade was so subtile Produktplatzierungen angeht.
Vorhin hat Sarah Stam ja gesagt, dass die Deals, die YouTube-Labels mit jungen Künstlerinnen oder Künstlern eingehen, gleichberechtigte Deals sind. 50-50 war das Stichwort. Nun sind Streaming-Plattformen und Streaming-Unternehmen ja nicht unbedingt dafür bekannt, besonders viel an Musikerinnen und Musiker auszuzahlen.
Da habe ich auch nochmal nachgefragt, weil es mir selbst ein bisschen komisch vorkam. Und es stimmt, am Anfang kriegt man tatsächlich nicht so viel Geld raus aus einem Stream. Das hat Sarah Stam gesagt. Man braucht da schon einen langen Atem.
In the long run, streaming services provide so much more honest, first of all, data, which
langfristig produzieren Streamingdienste eine ganze Menge unverfälschte Daten, die man nutzen kann, um zu wachsen. Und auch Geld. Es dauert nur länger. Früher kamen neue Alben auf den Markt, die in kurzer Zeit sehr viel Geld eingebracht haben. Das stimmt. Danach hat sich aber kaum jemand dafür interessiert. Über Streamingdienste und soziale Medien kann man heute mehr Menschen als je zuvor erreichen. Und die Algorithmen von Streamingdiensten sind so ausgerichtet, dass sie den Leuten auch Platten vorschlagen, die 4 oder 5 Jahre alt sind, passend zu ihrem Geschmack.
Und so lässt sich dann eben auch mit dem Katalog, also so nennt man Veröffentlichungen, die älter sind als 18 Monate, über einen längeren Zeitraum Geld verdienen. Das zumindest ist so der Gedanke der Streaming-Ökonomie, die, das muss man aber auch sagen, noch relativ jung ist.
Werden denn in Zukunft Musikjournalisten wie wir, wird auch der Plattenladen um die Ecke komplett überflüssig?
Naja, also Sarah Stam, die arbeitet vor allen Dingen mit Leuten aus der Elektroszene, für die physische Produkte so wirklich keine Rolle mehr spielen. Da sind Platten zum Beispiel höchstens Merchandise-Artikel, also so Zusatzprodukte wie zum Beispiel an Band-T-Shirts. Und wenn man jetzt auf den deutschen Markt mal guckt, der deutsche Markt ist eher ein konservativer Markt. Das wird auch gestützt von ersten Ergebnissen einer Studie, die gerade läuft und die hier auch vorgestellt wurde in Ansätzen. Und laut dieser Studie ist es so, dass 50% der StudienteilnehmerInnen Streamingdienste nutzen, also 2.500 von insgesamt 5.000 Befragten. Aber Radio spielt in Deutschland immer noch eine sehr große Rolle.
Und wir wollen hoffen, dass das auch so bleibt. Christoph Reimann beobachtet in New York die Indie Week, das Branchentreffen der unabhängigen Musikindustrie. Vielen Dank.
Gerne.